Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 206. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkostet man einen Wein, dabei weiß der eine nie, was die andere mitnimmt oder umgekehrt. Und Michi, du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben.
Ja, selbstverständlich, dass du mir gleich mal wieder zwei Weine hingestellt.
Ja, wild, gell?
Wir waren beim Hofgut Wörner in Durbach und im Glas gehabt haben wir sowohl den Riesling 400 aus 2022 als auch den Spätburgunder aus 2021. Sehr, sehr, sehr spannend, was der Matthias Wörner da so macht in einer doch sehr kühlen Ecke Badens. Und das rennt, finde ich, so ein bisschen unterm Radar. Der Matthias ist jetzt auch nicht der Lauteste, so wie du das erzählt hast. Also das macht schon auch Sinn, dass das so ein bisschen unterm Radar rennt. Ah, es war richtig gut und gerade der Riesling hat mir extrem taugt. Also, ja. Der hat mich richtig abgeholt. Und du hast auch mir im Aufnahme erzählt, dass der auch danach noch super da gestanden ist die ganze Woche. Ne?
Der ist bis Sonntag richtig, richtig, richtig gut da gestanden. Wir haben am Montag aufgenommen, Freunde. Also das war schon absolut top.
Gerade wenn du in diesem naturnahen Bereich bist quasi, nicht immer selbstverständlich, dass das so wie ein Einser da steht, weil oft siehst du halt dann, nicht immer negativ, aber du siehst oft einmal Veränderung.
Genau, und du hast gemeint, daraus Veränderung gesehen. Aber das Ding ist halt einfach in seiner Frische, in seiner Struktur so gefestigt, dass es extrem super da gestanden ist, auch noch, wie schon gesagt, einer knappen Woche da. Also richtig, richtig super. Hat mich sehr gefreut.
Ja, es war schon sehr, sehr schöner Wein, muss man sagen.
Ja, absolut. Ja, und du hast ja recht, der Matthias, gefühlt ist er in der Bubble sehr, sehr bekannt und alles, was darüber hinausgeht, nicht so wirklich. Er hat da in Österreich aktuell keinen Händler. Wenn die Menge nur ein bisschen mehr wird, dann schaut er sich wahrscheinlich irgendwann mal um nach einem österreichischen Händler. Aber aktuell ist er eher in Deutschland besser verteilt als bei uns. Ja. Und das hat jetzt auch ein bisschen was damit zu tun, dass er vielleicht in unserer österreichischen Weinbubble nicht ganz so groß ist.
Voll. Also findet man sich die Weine einfach bei uns sehr, sehr selten.
Ja. Und in Deutschland viel mehr. Ja.
Und in Deutschland mehr und gleichzeitig natürlich, das ist halt nicht viel Menge. Ne? Das ist halt einfach echt noch klar, aber entwickelnd.
Entwickelnd, genau.
Ja. Ein Schritt nach dem anderen. Aber finde ich eh gut, weil so auf einmal groß und alles niederreißen, ich glaube, das wäre auch nicht, oder?
Ich glaube nicht, dass er das war, einfach auf Basis dessen, dass er es genau anders angelegt hat. Ne? Also der hat das schon alles sehr, sehr absichtlich und strukturiert so angegangen, wie er es halt angegangen ist. Und hat nicht gesagt, ich nehme jetzt alle 5 Hektar, let's go.
Ich wollte gerade sagen, der hätte ja einfach von den Flächen, die ja, daheim sind, gleich mehr nehmen können. Ja. So. Also das macht schon Sinn so.
Definitiv. Gut, und jetzt bist du da dran, gell?
Jawohl.
Was haben wir denn da Schönes im großen Burgunderglas, Rotes? Lass uns mal schauen.
Nur ein Wein.
Fad.
Enttäuschend. Wieder mal eine Niederlage.
Tja, schön, klar, nicht auf der ganz violetten Seite, nicht auf der ganz dunklen Seite.
Korrekt.
Sieht da durch.
Jawohl.
Wundervoll. Ich auf diesem, ich würde mal sagen, Rubinrot, das ist nicht ganz ins Ocker oder sowas in richtig Richtung gehend, aber wir sind auch nicht ganz auf der lila Seite. Na gut, ich halte mal meine Nase da rein.
Hello.
Hello. Dadurch, dass der Wein jetzt nicht von der Weiden schon mit mir geredet hat, habe ich ein bisschen was Reduzierteres erwartet. Das ist nein.
Also da ist wirklich gar nichts reduziert.
Es ist eine sehr schöne Nase.
Es ist richtig geil, es zieht dir eine.
Also da bleibe ich jetzt wirklich einmal länger dran hängen und überlegen wir da sehr gerne was dazu. Vor allem, das ist jetzt schon nach diesem ganz kurzen Einrauchung extrem vielschichtig. Ja, okay. Also lass mich da mal ein bisschen basteln.
Da fangen schon gefühlt so 7 verschiedene Töne gleichzeitig zum Spülen an.
Ja, voll. Also du hast meiner Meinung nach ganz klar dieses rose Hibiskus-Thema. Hibiskus 100%.
Hibiskus finde ich sehr gut, ja.
Mit diesem, also ich sehe das fast vor meinem inneren Auge. So richtig, und zwar nicht das hart parfümierte, nein, sondern das ultra frische.
Richtig.
Richtig schön. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Dann hast du so ein bisschen eine Kreidestaubschicht dabei.
Richtig. So ein bisschen was Staubiges einfach da drin.
Ja, genau. Ja. Dann hast du aber trotzdem, also du hast eine unendlich frische Frucht da drinnen.
Ja.
Wunderschön. Das ist ja das allererste, was kickt, aber dann kommt sofort dieses Florale.
Ja.
Weil das Florale fast fleischig ist. Deswegen geht es auch Richtung Hibiskus.
Ganz genau. Also ich wollte auch dieses Fleischige wollte ich haben, weil das ist, finde ich, auch was sofort kommt. Ja. Das ist so auf der einen Seite so frisch und trotzdem hat es diese fleischige Dichte da drinnen richtig geil.
Das lässt mir wieder Saftigkeit erwarten. Yes. Wenn ein Wein von der Nase her so daherkommt, erwarte ich Saft.
Jawohl.
Frucht. Relativ klar in diesem Kirschthema. Sehr, sehr, sehr schön. Sauerkirsche, fleischig, dicht,
ja,
beautiful.
Sehr, sehr hell insgesamt, finde ich sogar die Frucht.
Aber Kirsch. Ja. Für mich schreit das Kirsche. Sehr schön. Und dann habe ich aber drunter nur sowas, was mich so ein ganz kleines bisschen an fast so Zart-Bitter-Schokolade erinnert.
Finde ich auch gut, ja, so einen leichten Touch.
Weil es ist nicht ganz dieses hart-röstige Thema, wo wir Richtung Kaffee gängen, aber es geht ein bisschen in die Richtung, also wirklich wie so richtige Kakao-Nips.
Ja, voll.
Weißt du, was ich meine? Also nicht das Süße von der Schokolade, sondern das andere.
Wirklich nur den, also das ist quasi 100% Kakao-Anteil, mehr oder weniger, also richtig ganz.
Insgesamt riecht es sehr, sehr dicht, fleischig, saftig, schön. Und dann hast du drüber dieses Florale.
Ja.
Toll.
Und so einen leichten Touch in eine flüchtige, aber ganz, ganz fein, finde ich.
Zart, fein. Ja. Passt sehr gut zu diesem Kirschthema dazu, optimal.
Voll, das ist wirklich nur was begleitend ist, gar nicht, weil du bist ja da eh sehr anfällig drauf, dass das als erstes ausriechst. Wenn ist du das erst so am Schluss sagst, dann wissen wir, dass das wirklich nur ein Hauch hat. Aber ich finde, es ist da.
So ist es. Ja, ist es. Ehrlich. So, Schluck. Let's go. Es hat ziemlich das, was ich erwartet habe, am Gaumen einfach eingelöst.
Komplett, oder?
Ich muss jetzt gleich nur mehr einen Schluck nehmen, weil das der erste ist manchmal so ein bisschen schwierig, weil ich einfach mehr davon haben will.
Ja.
Einfach damit ich besser verstehe, was das tut.
Ja.
Aber das erste aber hat nicht mir nur, schon extrem nicht nur zum gut verstehen. Gefallen. Nein. Also da hier kein Problem, dass ich die Flaschen austrinke.
Bist du deppert, ja.
Und damit sind wir bei einem der ersten Themen, das Thema Trinkfluss, das das halt einfach hat. Das ist Definition von Trinkfluss hier.
Ja.
Du hast am Anfang gleich einen sehr schönen Säurekick, der da aber nicht weh tut.
Richtig.
Richtig schön.
Super integriert.
Top, top. Du hast schon Gerbstoff. Der Gerbstoff war jetzt aber nicht auf der harten Seite.
Nein.
Sondern eher auf der, nicht filigran, sondern fein.
Ja.
Durchaus was da davon.
Aber gleichzeitig aber schon so ein bisschen eine Rustikalität drinnen, finde ich.
Aber du hast insgesamt halt einfach das... Das hast du gleich ganz am Gaumen, überall rund um, aber es ist nichts Brutales an dieser Sache.
Nein, es haut dich nicht nieder, sondern es gibt da einfach so eine schöne Auskleidung dazu und so ein bisschen eben, finde ich, so einen rustikalen Touch dazu, so ein bisschen eine Grobkörnigkeit dazu.
Deswegen habe ich vorher gesagt, nicht filigran, sondern fein.
Genau.
Filigran passt nicht, weil du hast nicht unendlich viel davon.
Richtig.
Aber es kleidet alles sehr, sehr schön aus.
Ja, und es ist auch nicht filigran, sondern es kratzt schon so ein bisschen, es hat so ein bisschen eine Grobkörnigkeit in dieser trotzdem feinen Tanninstruktur.
Genau.
Schwer zu erklären, aber es ist so.
Das ist genau so. Und der Saft ist halt 100%
da. Ja. Das so macht am Anfang gleich auf, finde ich.
Ja, ich nehme gleich den nächsten Schluck. Das Kirschthema bleibt 100%
komplett
vorhanden.
Ultra klar, finde ich. Diese Frucht ist so pur.
Yes.
Ah.
Und das Hibiskus-Thema dazu. Eins zu eins, wie in der Nase,
voll,
mit dieser Fleischigkeit dabei. Wundervoll. Das hat insgesamt keinen dichten Kern, das hat einfach nur sehr viel Saft.
Richtig.
Hat aber eine schöne Länge.
Extrem, ja.
Also es bleibt dann schon vorhanden.
Weil das ist am Anfang, finde ich, auch wenn das aufmacht, ist das schon viel.
Aber es ist,
nicht
diesen dichten Punch
nie
irgendwo.
Nie ultra dicht, genau.
Ja, genau.
Aber es gefällt mir extrem gut dran, weil ich glaube, wenn das so richtig dicht war, war es sofort urviel.
Ja, für uns dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel eventuell.
Wahrscheinlich, ja. Also kommt unserem Trinkverhalten schon sehr
kommt
entgegen.
Kommt unserem Trinkverhalten 100% entgegen. Also sowas habe ich einfach sehr, sehr, sehr gerne im Glas am Schluss.
Ja, richtig.
Das ist auch richtig herrlich. Ich versuche das jetzt einzuordnen. Und ganz am Anfang, wie so ein bisschen dieses Rosen- und Hibiskus-Thema gehabt, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht gehen wir Richtung irgendwo wärmer. Die Struktur sagt aber nicht warm. Die Struktur sagt mir sehr viel soft, also nicht ultra kühl, aber sie sagt nicht heiß.
Richtig.
Und deswegen muss ich jetzt so ein bisschen überlegen, wo wir sonst noch hingehen könnten damit. Dieses rustikale Tannin und so weiter, das ist so ein bisschen ein Hint. Schöne Säure hat es trotzdem.
Richtig.
Von dem her, wie es im Glas ist, habe ich am Anfang, warte mal, ich habe da so ein weißes Bladl vor mir liegen, das hilft mir so ein bisschen beim Entscheiden. Es ist halt trotzdem nicht besonders dunkel. Rein diese Saftigkeit, diese Kirsche hat mir überlegen lassen am Anfang, ob man vielleicht in Richtung irgendwas Pinotartigen gehen kann. Genauso dieses ganze staubige Thema.
Ja.
Ich lande da jetzt ehrlich gesagt am Gaumen nicht beim Pinot. Einfach weil es diese Rustikalität dazu hat, die du nicht so oft siehst bei diesen Pinos, die wir gerne trinken. Und wenn, dann woher? Aber ansonsten tue ich mir ein bisschen härter, das Ganze so richtig schön zuzuordnen. Ich war ganz kurz beim Thema Blaufränkisch, aber da fällt mir ein bisschen die Brutalität.
aber ich habe gewusst, dass du das irgendwann sagen musst.
Ja, sicher.
Weil ich finde, es hat schon viele Sachen, die in diese Richtung
ja,
gingen.
Ja, aber es passt dann halt auch wieder nicht
genau,
drauf.
Genau, es passt nicht rein. Nein. Also man ist sich dann schon bewusst, das kann es nicht sein.
Ja, genau.
Aber es hat schon halt sehr viel einige Hints. Ja. Also diese Rustikalität passt gut rein, dieses Säure-Saft-Spiel passt gut rein. Genau. Aber dann fehlt halt dieser ultimative Punch vom Blaufränkisch und die ultimative
und
Struktur.
Und die Dunkelheit, die
genau.
öfter mal hat bei Blaufränkisch. Ja, nicht immer.
Es gibt helle Blaufränkisch.
Ja,
nein,
aber also es passt mir nicht ein.
Aromenthema. Aber
es passt mir
ist
nicht
kein Blaufränkisch.
Ja, gut. Aber es ist, also ich habe, das waren mal so die ersten Vergleiche, die ich gezogen habe. Und dann hat das nächste so, okay, kann es irgendwie, kann es sich auf Pinot ausgehen quasi?
Ja.
Mit einer rustikaleren Spielart. Das Problem ist, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig irgendwo zuordnen, wo ich sage, ah, das muss es unbedingt sein.
Ja, es ist nicht so einfach. Mhm. Aber du bist grundsätzlich von dem, wie du es beschreibst und von den Rebsorten, die du nennst, ich verstehe es 100%.
Ja.
Und Winzerin und Winzer werden es wahrscheinlich auch verstehen und werden sagen, ja, voll gut. Aber es ist trotzdem ganz anders.
Ja, meine Frage ist auch, wo genau wir hingehen, weil es weder dieses ganz, das muss ganz kalt sein,
richtig.
Drin hat, nur hat es dieses, das ist ganz fix heißes Jahr oder heiße Region.
Mhm.
Ich würde es eher Richtung ein bisschen wärmer geben, einfach weil wir da mega diesen Saft und so weiter drinnen haben. Aber
korrekt.
Ich habe nicht dieses, das muss heiß sein.
Naja, aber es ist eine Region, die grundsätzlich wärmer ist, okay, aber in sich dann auch eine gewisse Kühle haben kann.
Ja, very interesting. Also alles, was in der südlichen Hemisphäre da irgendwas, nicht in der südlichen Hemisphäre, aber im südlichen Europa da liegt, passt irgendwie rein.
Ja, und es kommt noch dazu, den Hinweis gebe ich dir noch, es kommt noch dazu, dass so wie das gemacht ist, das natürlich nochmal, aber das merkst du eh selber, natürlich nochmal auf diese Frische hinaus will, auf diese extra kühlere Stilistik auch hinaus will.
Okay, also das heißt, wir sind einfach in einem wärmeren Gebiet
das
und das ist nur mehr extra
selber,
kühl gebaut.
Genau, das ist wahrscheinlich einer der kühlsten Vertreter aus dem Gebiet, sagen wir mal so.
Einer der kühlsten Vertreter.
Keine Ahnung, ob dir das irgendwie hilft. Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Also rein auf der Beschreibung hin und auf das, was ich mir irgendwie vorstellen kann, auch mit diesem geilen Soft und so, kann ich mir vorstellen, dass es irgendwas Autochtones Nordspanisches ist oder sowas in der Richtung.
Cool, ja.
Oder wir sind doch irgendwo im italienischen Bereich.
Mhm. Würde ich mal zu zweiterem wechseln.
Wirklich, ist es zwar, weil mir hat da so ein bisschen diese Würzigkeit gefällt, die zu Italien zuordnen.
Findest du? Mhm. Ah, die ist schon da. Das hat schon, also ich wollte ja am Anfang nicht irgendwie balsamisch sagen, aber das hat schon, diese Anklänge sind schon da.
Ja, das habe ich immer als allerletztes aus irgendeinem
ja,
Grund.
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich verstehe nicht, warum du flüchtiger als erstes hast und dann diese Kombination mit diesem balsamischen,
ich
mit der Würze
nicht
am Schluss.
Erklären, aber das aber, ist halt mein Hirn. Hm? Ich weiß es nicht. Okay, passt.
Italy.
Schön, very cooles Italy.
Ach, ja.
Und sehr, sehr, sehr saftiges Italy.
Ach, ja.
Ich meine, es macht Sinn tatsächlich, weil mein Hirn ist ja ganz kurz einmal gegangen Richtung, kann das irgendwas aus diesem piemontesischen Eck oder rund um dumm sein, aber es hat dann einfach von den Rebsorten nicht passt.
Genau.
Aber es hat schon so dieses, kann man schon machen dort. Aber ich glaube, du musst es einfach auflösen.
Es ist nicht Piemont.
Erzähl es mir.
Ja, Zöster, wir sind tatsächlich in einer Region, in der wir so noch nicht waren.
Oh, sehr cool.
Wir sind in Mittelitalien, wir sind in der Toskana, ja, wir waren schon in der Toskana, richtig.
Mhm.
Aber wir sind nicht in der Maremma, wir sind nicht in Montalcino.
Mhm.
Wir sind heute im Herzen des Chianti.
Wirklich?
Das ist Chianti Classico.
Okay, aber das ist sehr, sehr geiler Chianti Classico.
In einer absolut geilen Form. Und wir werden später auch noch auf das Thema, was Pinot da reinspielt. Und das hast du auch sehr schön gesagt, glaube ich. Da werden sich die Winzerin und der Winzer, um das dann geht, sehr,
top.
Sehr freuen, weil
sehr
genau
gut.
Das ist es, was in ihrem Herzen auch so ein bisschen schlagt, aber dazu später mehr.
Aber das heißt,
mehr.
Wir haben Sangiovese im Glas.
Sangiovese,
ehrlich.
Ganz genau. Wir müssen einen kurzen Exkurs dazu machen, weil sie sicher einige Leute, wie ich selbst eingeschlossen, nicht so intensiv mit Chianti beschäftigen.
Nein, überhaupt nicht.
Ja, du bist auch eingeschlossen, sehr
ja,
gut.
Komplett.
Es ist ein bisschen ein blinder Fleck bei mir auch.
Schon irgendwie, ich weiß gar nicht wieso.
Ich weiß auch nicht, man kennt es irgendwie vom Namen her und trotzdem hat es in meinem Kopf kein wahnsinnig positives Bild, muss ich
Nein.
sagen. Wir kommen ein bisschen dazu, warum das auch so ist.
Mhm.
Das ganze Chianti-Classico-Geschichtel kennt man so ein bisschen, aber halt auch nicht so 100%.
Ja.
Und ich finde, in unserer Bubble wird einfach viel zu wenig, dass keiner trunken, so insgesamt.
Das stimmt, und immer mal wieder gibt es dann so Lichtblicke, wo man sagt, richtig. Da gibt es richtig, richtig, richtig geile Sachen, aber gefühlt vergisst das mein Hirn leichter als andere Ecken.
Ja.
Ich weiß nicht, wieso.
Es ist so, also wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit mal Brunello 2010 ein bisschen verkostet.
Das war herrlich.
Und 2010 ist halt mega Jahr bei Brunello, ne, haben wir da auch gelernt, und das ist vielleicht noch was, was man wissen kann, so quasi.
Ja.
Es war halt Weltklasse, und das hat man richtig halt auch nicht so oft im Glas. Ne? Also bis auf Cubano, wo wir halt in dieser Ecke unterwegs waren. Aber sonst kriegt man das nicht so oft in dieser Bubble.
Ja.
Deswegen müssen wir da ein bisschen ausholen. Also, Chianti. Chianti ist im Endeffekt ja das älteste ausgewiesene Weinbaugebiet der Welt. Hm? 1716 hat man beschlossen, dass Chianti nur aus den Dörfern Rada, Giaole und Castellina kommen darf. Drei Dörfer, also eh so ein bisschen diese piemontesische Story aus sich klären, also einzelne Dörfer, die Dörfer dürfen das machen, sonst keiner. Und später ist dann auch noch Greve dazugekommen, aber das war es dann auch wieder, also halt dann vier Dörfer. Und im Endeffekt hast du einfach ein Flecker Land mit sehr, sehr viel Wald, viel Olivenbäume und immer wieder ein bisschen Wein dazwischen. Und das liegt so zwischen Florenz und Siena.
Mhm.
So. Es sind knapp 70 Kilometer zwischen Florenz und Siena. Also es ist jetzt auch keine riesige Fläche.
Aber es ist sehr schön dort.
Es ist sehr schön,
kann empfehlen.
Ja, das auf jeden Fall. Das Ganze hat dann knapp 150 Jahre gehalten, also diese Regelung quasi. Dann haben sie 1862 diese Regelung schon wieder ein bisschen aufgeweicht. Und zwar hat es Chianti davor in zwei Varianten gegeben. Der klassische Chianti aus Sangiovese und ein bisschen Canaiolo. Also eine andere autochtone Rotweinsorte noch dabei. Von dem ist auch so ein bisschen was da drinnen, aber wahrscheinlich irgendwie 3-4%.
Okay.
Ja, also nicht relevant jetzt, aber das steht klassisch in so einem gemischten Satz einfach drinnen, ursprünglich, weil man gar nicht so gut unterscheiden hat können, was ist jetzt Sangiovese, was ist Canaiolo, und es war auch wurscht. Hm? Und dann hat man noch einen einfacheren Chianti gemacht damals, der hat ein bisschen weiße Trauben in Form von Malvasier drinnen gehabt.
Ah, wirklich?
Ja, ja, also man hat ein bisschen was Weißes reingehauen, weil halt günstiger Malvasier trockt, halt trotzdem viel passt, kannst ein bisschen quasi strecken das Ganze. Ja, ist schon mal nicht so optimal und war auch so ein bisschen der Anfang vom Ende zwischenzeitlich fürs Chianti. Es war dann bald einmal nämlich nicht der Malvasier, sondern Trebbiano Toscano. Das ist noch unnötiger.
Glaube ich.
Und man hat dann angefangen, das so zu bauen, dass man in die DOC-Bestimmungen 1963 überhaupt gesagt hat, es müssen 10% Weißwein drin sein.
Why the fuck?
Ja, 10% Weißwein muss, 30% darf. Also auch so weit offen, 30% fucking Weiß darf da drin sein.
Oh, wild.
Und das war insgesamt ein ziemlicher Schmarrn. Und wir haben halt zusätzlich noch das Problem, wir sind da auf Hügeln, deswegen auch das bisschen kühlere insgesamt im Chianti Classico, das geht bis auf 500 Meter rauf. Und du bist halt dann mit den Weinbergen klassisch auf irgendwelche Hänge von den Hügeln.
Mhm.
Und dann hat es auch noch sehr, sehr viel, oder gibt es immer noch sehr, sehr viel geschissene Sangiovese-Klone. Also das ist eine Rebsorte, die sehr, sehr viele Klone hat. Und man hat extrem lang gebraucht, bis man gecheckt hat, dass es da eine gute gibt.
Okay, das heißt, deswegen gibt es so viel Plätze in Sangiovese?
Ja, ja.
Aha.
Durchaus, durchaus. Also es ist jetzt noch so, dass man, also dass die Winzer suchen nach wirklich gute Klone, und
okay,
so, wenn wir auch dann nochmal drauf kommen. Also es gibt viel Chance, es ist viel in der Masse gemacht worden. Das Ergebnis war halt viel sehr wässriger, unreifer Wein quasi. Und was haben die Winzer gemacht? Die haben das einfach mit süditalienischem, überreifem Rotwein aufputscht.
Oh, Freunde.
Ja. Der Name Chianti war gleichzeitig aber durch diese Historie innerhalb Italiens sehr, sehr bekannt und auch beliebt.
Mhm.
Das hast du halt kennt. Und wenn man schon anfängt, dass man da süditalienischen Reifenwein zum Aufputschen verwenden, warum nicht einfach das Gegenteil machen? Richtig, ganz Italien hat einfach gesagt, ja passt, wir können da ja einfach Chianti draufschreiben, weil das ist eh wurscht, was da drin ist, die Leute kaufen schon. Also es gibt da nicht nur einen, sondern mehrere Skandale, dass da einfach halt Chianti draufgestanden ist und halt ganz was anderes drin war.
Nice.
Also so einmal ein bisschen so ein Background, warum das alles schwierig ist.
I see.
Man hat dann in die 1930er, also nochmal einen Schritt vor diese DOC-Bestimmungen, hat man ein Komitee beauftragt, das das Chianti Classico quasi als Kernzone definieren soll. Damit man nochmal quasi, weil halt jetzt so viel im Umlauf ist, quasi nochmal definiert, welche Ortschaften sind wirklich Chianti Classico. Ziel war, dass ich dann ähnlich wie ein DOC quasi, hat es nur damals halt noch gegeben, so eine regionstypische Bezeichnung habe, die halt einfach nur für Chianti Classico gilt.
Grundsätzlich sinnvoll.
Grundsätzlich sinnvoll, das Komitee hat ein bisschen Probleme gehabt. Die haben das ursprünglich gut gemacht, haben quasi diese ganzen Gemeinden da reingeschmissen und gesagt, ja, das ist Chianti Classico. Im gleichen Atemzug, und das war halt eine sehr politische Entscheidung, hat man auch gesagt, rund um dumm dürfen die Sachen schon auch Chianti hassen, aber nicht Chianti Classico. Was ist, der jetzt alle, jeder rund um dumm darf jetzt legal auch noch Chianti draufschreiben, halt nicht überall, aber schon sehr, sehr breit. Also man hat aus dem Chianti Classico, aus diesen 70 Kilometer, ein Gebiet aufblasen, das dann im Endeffekt größer war als Bordeaux.
Oh Lord.
Also halt richtig, es darf alles Chianti sein. Und dann ist natürlich Chianti Classico in die Bredouille gekommen, weil das zu unterscheiden, also das ist halt marketingtechnisch ganz schwierig. Und
nein, damit, wenn das gleich hast und bei einem hängt was dran.
Ja, dann glaubst du, es ist eine Weiterentwicklung.
Ja,
ne?
So ist es.
Dabei ist es einfach eine andere Region.
Oh Lord. Also okay, schwierig, ja.
Ganz, ganz schwierig. In die 70er kommt dann der nächste Tiefschlag mehr oder weniger für Chianti Classico, wobei in der Historie eh irgendwo verständlich. Die liebe Adelsfamilie Antinori hat sich gedacht, wir machen das alles anders, weil das Reglement ist ein kompletter Scheiß. Ne? Also das war ein bisschen die Reaktion auf diese 1963er DOC-Bestimmungen mit diesem, da muss Weißwein drin sein. Jetzt haben die halt angefangen, dass sie mit Tignanello sagen, Sangiovese plus ein bisschen Cabernet. Also da ist ja immer ein bisschen Cabernet Franc und ein bisschen Cabernet Sauvignon drinnen.
Sie haben die Super Tuscans angefangen.
Genau, sie haben Super Tuscans kreiert und haben gleichzeitig dann, und das ist ja dann wirklich noch mal Ärger gewesen, umdraht. Erstens haben sie gesagt, da schreiben wir Tafelwein drauf, ist uns wurscht, wir brauchen da eine Chianti draufstehen. Und dann haben sie umdraht und haben gesagt, wir machen mit Solaia auch noch das Gegenteil. Also mehr Cabernet Sauvignon und mehr Cabernet Franc als Sangiovese. Sangiovese nur mehr als begleitende Sorte drinnen. Das ist natürlich noch schlimmer in Wirklichkeit.
Yes.
Und Sassi Kaya muss man da natürlich auch nennen. Das war derselbe Atemzug, mehr oder weniger. Wer jetzt da früher da war, ist ein bisschen so, kannst diskutieren. Die sind auch verbandelt, ne? Also Antinori, der hat wieder mit den Sassi Kayas wackelt und hin und her. Also ja, du hast halt die Super Tuscans kreiert und hast damit natürlich für Chianti Classico ja eh alles zusammengehauen. Und erst da beginnt es dann langsam, dass man checkt, dass es gute Sangiovese-Klone gibt. Also da fängt es erst an in dieser Zeit.
Erst in den 80er
so richtig, ja, ja, genau. Und da fängt es ja dann an, dass man sinnvolle Sachen macht. Und da ist dann Chianti Classico erstmals wieder ernstzunehmender Wein quasi oder ernstzunehmende Bezeichnung geworden. Davor war das halt einfach eigentlich ein bisschen tot, ja. Und da hat halt dann der Props auch daran, das Consortio Vino Chianti Classico angefangen, halt da wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten. Also das beginnt da in die 80er und geht halt bis heute. Man kennt das vielleicht mit dem schwarzen Hahn, der drauf ist auf die Flaschen.
Genau.
Das sagt dann so ein bisschen was, finde ich. Und das versuchen die halt voll zu pushen. Wir haben heute ein DOCG Chianti Classico, das im Endeffekt sagt, Chianti Classico muss aus 80-100% Sangiovese sein. Und die 20%, die dazukommen, sind geregelt als rote Rebsorten, die halt in der Toskana so wachsen. Was auch ein bisschen wild ist. Es sind, sage und schreibe, 49 Rebsorten. Also du kannst einen Chianti Classico mit ein bisschen Gamay, Tempranillo, all diese Sachen auffüllen. Also
nice.
Von den großen Sachen ganz zu schweigen. Also natürlich darfst du alles, was irgendwie große internationale Rebsorte, aber du darfst da auch Gamay reinschmeißen. Und halt natürlich die autochthonen Sachen auch, aber halt wirklich nur unter auch. Ja.
Alter.
Es ist alles schwierig, aber zumindest haben wir die weißen Trauben einmal verloren.
Juhu.
Also soweit zum Exkurs, der ein bisschen länger war, weil hat halt ein bisschen tiefer rein müssen, damit man das ein bisschen verstehen kann.
War aber recht spannend, das Ganze. Ist wieder mal hochfaszinierend, was da zwischendurch alles passiert.
Ja, arg, oder? Also es war mir absolut nicht
wieso
klar.
Wieso das den Menschen einfällt, verstehe ich auch nicht.
Ja, also die waren halt früher dran mit gut eigentlich, mit diesem, sie grenzen das ein auf die einzelnen Regionen, quasi oder auf die einzelnen Dörfer.
Aber wieso dann so falsch danach?
Ja, ich glaube, das war ein bisschen der Erfolg, der es da abgeschossen hat.
Möglich.
Ich glaube, das ist der große Vorteil an einem Piemont zum Beispiel, dass die einfach so lange an dem festgehalten haben, weil es auch gar keine andere Möglichkeit gegeben hat.
Ja.
Hat gar keiner gecheckt, dass das überhaupt leiwand ist.
Und da schreibe ich da, sicher.
Aber offensichtlich ist da halt anders gegangen. Naja, jedenfalls sind wir heute natürlich auf einem kleinen Hügel, eh klar. Wir sind knapp 15 Kilometer südwestlich von Florenz, also ganz im nördlichsten Zipfel quasi des Chianti Classico-Gebiets. Um 1300 hat dort oben eine reiche Florentiner Familie, die Brüder Bardi, eine Villa und einen Bauernhof baut. Die Geschichte geht so, der eine Bruder war mehr so der feine Herr, der hat sich eine Villa gebaut. Der andere Bruder war ein bisschen rustikaler, naturverbundener, der hat sich einen Bauernhof daneben gebaut. Deswegen ist da wirklich Villa und Bauernhof in, auch in gleicher Größe mehr oder weniger. Oder also Ausrichtung quasi schon gleich, nicht so der kleine Bauernhof für das einfache Volk, das da arbeitet. Okay. Sondern es gibt auch Gebäude natürlich für die Arbeiterinnen und Arbeiter von damals. Mhm. Aber das, die Villa und der Bauernhof sind schon beide wichtig gewesen. Und die beiden Brüder haben das halt so als Residenz außerhalb von Florenz genutzt. Hat man halt damals, wenn du Geld gehabt hast, dann hast du halt solche Sachen
machen können.
Und die Aufzeichnungen zu dem Hügel und auch zu einer Bebauung gibt es schon über 1000 Jahre davor. Also da waren schon die Etrusker irgendwie, haben da schon mal Verteidigungsanlagen aufgebaut. Also grundsätzlich würde man heutzutage sagen, eine gute Lage. Kann man schon mal nehmen. Also aus Immobiliensicht auf jeden Fall auch. Nach den Badi-Brüdern war dann ein langer Spital dort eingerichtet. Dann haben die Gebäude einige Jahre dem Francesco Fenzi gehört. Seines Zeichens wirtschaftlicher Berater von Pietro Leopoldo, König der Toskana. Und richtig, das war natürlich ein unsriger, also Leopold II. Habsburger, der sogar kurz Kaiser war. Nicht schlecht. Bitte. Weil doch die Geschichte muss ich mitnehmen, das ist einfach zu leibend.
Sicher.
Also ordentlich Geschichte auf diesem Hügel und in diesen historischen Gebäuden. Es hat dann ein paar Besitzerwechsel gegeben, die überspringen, weil es jetzt nicht so spannend. Bis dann knapp 100 Jahre vor der heutigen Zeit die Urgroßmutter von der Maddalena Fucile, die heute gemeinsam mit Matteo Vaccari die Fattoria Giuliano di Sopra betreibt, das Anwesen gekauft hat. Sagt er das was?
Ja, sagt mir was. Ich habe es aber noch nie im Glasl gehabt.
Sehr gut, sehr gut.
Sehr, sehr schön.
So soll es ja auch sein, dass du da ein bisschen was kennenlernst davon.
Richtig super.
Und ich habe mit der lieben Maddalena und mit Matteo natürlich im Vorfeld telefoniert. Und die zwei sind eigentlich beide in Florenz aufgewachsen. Die Maddalena hat erzählt, die Fattoria hat quasi der Familie gehört, weil halt Urgroßmutter das übernommen hat. Aber es war so ein bisschen ja, in die einzelnen Familienteile dann von den Besitzverhältnissen aufgeteilt. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass das ihren Eltern irgendwie voll gehört hat oder sonst was, sondern halt oft halt auf Tanten, Onkeln und sonst was. Und das ist ja mehr oder weniger leer gestanden. Es ist nicht wahnsinnig viel dort passiert. Mhm. Das ist mehr, hat sie erzählt, so ein bisschen für hin und wieder irgendwelche größeren Familienfeste halt dann genommen worden.
Okay.
Oder auch so für irgendwelche Jagdgeschichten und so. Also die Eltern von der Maddalena sind beide sehr, sehr erfolgreiche Florenzer oder Florentiner Anwälte. Das heißt, da war schon ein bisschen eine Kohle auch da.
I see.
Und die Eltern waren es dann auch, die sich vor knapp 20 Jahren entschieden haben, dass sie das Anwesen herrichten und einen Lebensmittelpunkt da wirklich dorthin verlegen.
Ah, spannend.
Und davor war es halt echt eben dieses, ja, für Feiern Familienanwesen. Und dann haben sie gesagt, na, sie übernehmen das jetzt. Sie bauen das wieder um quasi, da richten das wieder her. Mhm. Weil umbauen, du hast historische Gebäude, kannst du nicht viel umbauen, sondern du schaust halt, dass die Substanz irgendwie wieder hinkriegst. Und haben halt dann quasi vor allem diese Villa wieder aufgebaut und zusammengebaut und haben dann zwei Gästehäuser, zwei große hergerichtet quasi, weil das sind schon wirklich 5, 6 Gebäude da in diesem, auf diesem Hügel drauf quasi. Und haben so ein bisschen Agriturismo draus gemacht mit insgesamt 24 Betten in die zwei Häuser. Also
relativ
nicht
groß.
So schlecht, relativ groß, genau, habe ich auch gesagt. Und das gibt es auch heute noch, also du kannst auch heute noch dort schlafen. Gibt es so Pool und so.
Good to know.
Ja, also da müssen wir wirklich hinfahren, es schaut so geil aus. Und die Eltern haben eben das hergerichtet. Die Maddalena hat gesagt, sie war damals so 13 und hat gesagt, sie hat es voll geliebt. Mitten in der Natur.
Wirklich?
Es war einfach ruhig rund um. Es hat nichts gegeben, ihr hat es voll getaugt.
Die Chance ist 50-50, wenn du einen Teenager aus der Stadt aussetzt, kann es entweder sein, ich hasse alles, ich will in der Stadt bleiben, wieso? Oder dieses, boah, da will ich eigentlich sein. Alles Korrekt. Andere vorher war scheiße.
Wo wir zu den anderen 50% kommen, nämlich ihrem Bruder.
Ah ja, I see.
Es ist jetzt genauso erzählt, es war einfach wirklich so, ihr hat es voll getaugt, ihr Bruder ist komplett ausgezogen. Sie hat gesagt, das war ganz arg, der wollte nur feiern gehen, da hast du nirgends feiern können, weil der war halt nervt. Und der hat halt die Stadt richtig vermisst, dem hat es gar nicht getaugt, aber für sie war es sofort so, ah geil, Natur, das ist genau meins.
Cool.
Also da siehst du schon diese ersten Anknüpfungspunkte, warum wir heute da jetzt Wein machen. Mhm. Und die Eltern haben das also übernommen quasi, als Agriturismo geführt, haben das ganze Anwesen hergerichtet. Das ganze Anwesen sind insgesamt 32 Hektar. Also das ist schon richtig groß. Großteil Wald. Also es sind fast 20 Hektar Wald.
Ja.
Und dann hast du noch 9 Hektar Olivenbäume.
Also relativ regionstypisch eigentlich von der Aufteilung.
Ja, total, total. Und dann halt so ein bisschen Wein, also so 2, 3 Hektar Wein. Das hat jetzt keine große Rolle gespielt bei den Eltern, das war jetzt kein Interessensthema, das waren natürlich WeintrinkerInnen, egal, du bist in Italien, aber die haben einfach die Trauben verkauft quasi oder halt das fertige Produkt verkauft in Fässern und fertig. Also
okay.
Hat jetzt niemand wirklich interessiert. Da ist, wie die Maddalena selber gesagt hat, mehr darum gegangen, dass man das halt nicht einfach ja, dahin vegetieren lässt, sondern halt ein bisschen Profit, was das halt irgendwie abwerfen kann, damit sie das halbwegs da halt mitnimmt. Genau. Die Maddalena, der taugt jetzt da draußen, der gefällt das ganze Arbeiten in der Natur und sie hat dann auch bald einen Berufswunsch, der da draußen entsteht. Sie will nämlich Veterinärmedizin studieren. Also Tierärztin will es werden, das taugt ihr. Und sie will halt was Wissenschaftliches machen, gleichzeitig aber halt diese Verbundenheit zur Natur, zu den Tieren, das ist genau ihrs.
Deswegen taugt sie da draußen, also
richtig,
erst macht Sinn.
Richtig. Sie hat sich das, glaube ich, so ein bisschen vorgestellt, dass sie halt von einem Hügel da zum anderen fährt und die Tiere da versorgt und sich um alle kümmert. Perfekt. Und hat halt mal in Florenz dann die Aufnahmeprüfung gemacht zu Veterinärmedizin und ist komplett durchgefallen.
Ach, shit.
Da war das einmal passé. Hat sie sich gedacht, okay, scheiße, was können wir machen, was gibt's noch? Und hat dann Landwirtschaft und Weinbau studiert. Mit dem Fokus aus ihrem Kopf quasi auf das Landwirtschaftsthema, weil sie gesagt hat, hey, ich möchte irgendwas mit Natur machen, irgendwas mit Pflanzen, das hat es auch schon die ganze Zeit interessiert halt so. Sie war die ganze Zeit im Garten und so. Also hat schon passt und das Weinthema war da halt, ja, ist halt Italien, ne? Da ist halt Weinbau dabei, passt schon, nehmen wir mit. Und das hat sie halt gemacht. Und so hat sie dann eben begonnen, das zu studieren und hat dann bald einmal den Matteo kennengelernt. Der ebenfalls Weinbau studiert in Florenz, bei ihm wirklich Weinbau, also er studiert selber, aber sein Fokus ist schon der Weinbau.
Okay, also doch, Fokus Weinbau.
Selbes Ding, aber sein gedanklicher Fokus total Weinbau.
Okay.
Und der Matteo ist eben auch in der Stadt aufgewachsen, also auch in Florenz aufgewachsen. Der kommt auch nicht aus der Weinbaufamilie oder so. Und ich habe ihn dann gefragt, wie bist du überhaupt zu Wein gekommen? Weil, also wenn du jetzt in der Stadt aufwachst und so, ich verstehe schon, wir sind in Italien und Wein ist ein Thema, aber wie kommst du denn dazu, da wirklich dann handwerklich damit arbeiten zu wollen? Und er hat gesagt, ja, er hat immer das Gefühl gehabt, schon als Bub, dieses Leben in der Stadt war ihm irgendwie zu viel, das war ihm irgendwie zu stressig. Also er ist das immer als Kind schon mal
schauen. Als Kind schon?
Ja, ja.
Spannend.
Und er hat gesagt, er wollte immer raus und hat halt seine Eltern totale Weinliebhaber, aber keinen Bezug zu irgendwie Wein als wirklich das, außer das Endprodukt quasi, er hat keinen Bezug zu der Arbeit. Hat aber einen Schulfreund gehabt, der auf einem Weingut im Chianti Classico aufgewachsen ist. Und über den war er halt da hin und wieder mal dort und hat halt gesehen, was das so grob bedeutet, verstanden oder das nicht, aber er hat einmal gesehen, wow, du bist da irgendwie in der Natur draußen und die verdienen ja noch Geld im Endeffekt damit, dass sie halt da auf dem Hof arbeiten. Und das hat er halt geil gefunden, war halt da öfters mal dort und hat halt dann gesagt, das war so der ausschlaggebende Punkt, dass er gesagt hat, er möchte sich das anschauen und er möchte das einmal studieren, weil das, er würde auch gern sowas machen.
Okay.
Deswegen halt dann Landwirtschaft und Weinbau. Und Weinbau halt irgendwie mit dem, das ist noch geiler. Und die Maddalena hat erzählt, das war halt eigentlich perfekt, wie sie quasi kennengelernt haben, weil sie sitzt quasi auf diesem Schatz mit 32 Hektar Wald, Olivenbäume, ein bisschen Wein. Und der Matteo wiederum hat schon genau gewusst, er will was mit Wein machen.
Ja, optimal.
Und er will da eine und er will da tiefer eine. Und das ist schon ein kleiner Freak in sich da. Also dem taugt das schon Vollgas. Und der hat halt das kombiniert quasi, was die Maddalena quasi an Landwirtschaftsinteresse, Pflanzeninteresse hat, hat halt er total mit Wein und gleichzeitig auch er schon immer diesen naturnahen Zugang gehabt. Also das war für ihn auch schon immer wichtig, weil er wollte aus der Stadt raus. Er will jetzt nicht Wein machen, um damit die große Kohle zu verdienen, sondern er will Wein machen, um in der Natur zu arbeiten. Also das eint sich schon mal.
Also auch nicht dieses, ich bin Weingutsbesitzer, sondern ich bin Landwirt eigentlich. Also.
Genau. Das ist also circa, würde ich sagen, das Einzige, was die zwei dann richtig eint. Die Maddalena hat das Erste, was am Telefon gesagt hat, war, wir sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, wir diskutieren nur und ich glaube, das ist unsere größte Stärke. Also sie haben beide gesagt, sie sind ganz anders in ihrem Tun. Also der Matteo ist vielmehr der was halt einfach macht und einmal schaut und einmal sich die Sachen anschaut und einmal entspannt und einmal sagt, lass mir denen Sachen auch Zeit und die Natur arbeitet eh für uns und so. Und die Maddalena ist schon so die Driving Force dann, die quasi
machen
sagt so,
jetzt. Let's go,
Struktur
let's go.
Und was können wir da tun und wie können wir da machen und wissenschaftlicher Zugang und Ding. Und also halt so, da treffen schon wirklich zwei Welten aufeinander. Es war auch im Telefonat, weil Lautsprecher und beide immer wieder gesprochen. Man muss sagen, ich war sehr positiv überrascht, weil wenn zwei Leute sagen, sie diskutieren so viel, hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie sich gegenseitig da eine pfuschen und miteinander beim Telefonieren schon ein bisschen herumstreiten quasi. Gar nicht, das haben sie sehr gut strukturiert immer. Mhm. Aber es war halt schon themenmäßig dann so, wo die Maddalena mehr in charge ist, hat sie mehr erzählt, und wo der Matteo mehr in charge ist, hat er mehr erzählt.
Ja, das ist doch optimal, wenn es für die beiden so passt und sie das sehr gut aufteilen können.
Richtig. Und sie haben halt beide gesagt, sie schätzen das so, dass sie so unterschiedlich sind, weil es eben diese Diskussion, die müssen dauernd diskutieren, aber sie diskutieren halt gern und sie kommen dann am Schluss auch beide besser, größer, reifer außer.
Optimal.
Also richtig cool, ja, voll. Sie haben dann mit 2016 schon langsam begonnen, das Projekt Giuliano di Sopra zu starten. Mhm. Also die zwei waren damals 21 und 22, musst du denken. Also wirklich sehr, sehr jung.
Ja.
Haben halt während dem Studium einmal begonnen, eben sie anzuschauen, was können wir da machen. Diese Flächen einmal anzuschauen. Es hat halt damals außer den Häusern mehr oder weniger und der Fläche rundherum war ja nichts da. Es hat keinen Köller gegeben, es hat keine Struktur gegeben in irgendeiner Form. Ja. Keine Infrastruktur. Es hat 4 Weingärten gegeben, haben sie erzählt. Mhm. In der Toskana ist es ja sehr aufgesplittet quasi mit Wald, Oliven, Bäume, quasi Weingärten immer nur so in Teilen.
Ja.
Und diese 4 alten Weingärten waren großteils mit Sangiovese und ein bisschen Canaiolo und Colorina, zweite autochtone Sorte, ja, die halt in dem gemischten Satz drin ist, auspflanzt in die 70er und 80er. Mhm. Also grundsätzlich immer ein sehr, sehr geiler Schatz. Mhm. Und sie haben dann zwar 16, aber gleich mal gesagt, okay, wenn wir das angehen, müssen wir auch gleich was pflanzen, weil bis wir mit dem arbeiten können, dauert es eh.
Ja, stimmt.
Und haben gleich mal 3 Hektar neu auspflanzt, natürlich alles Sangiovese.
Ja.
Sie haben dann auch gesagt, okay, wir haben eigentlich keine Ahnung, was wir da alles tun können und ob das wen interessiert. Das heißt, wir starten wirklich einmal ganz, ganz klar. Sie haben so im ersten Jahr 1000 Flaschen gemacht, mit der Hand entrappt, weil Rebler oder irgendwas hat es halt nicht gegeben.
Ja.
Und sie haben halt auch gesagt, ja, sie können jetzt da nicht groß investieren, weil sie nicht wissen, ob das funktioniert, wen interessiert, ob das für sie passt. Also halt
also vorsichtig herangetastet an dieses ganze Thema.
Im zweiten Jahr hat die Maddalena dann erzählt, waren es so um die 1200 Flaschen, Pi mal Daumen.
Ah,
also
okay.
Wirklich ganz langsam, eins nach dem anderen einmal geschaut, was geht. Und mittlerweile sind wir jetzt mit Wein bei 7 Hektar. Mhm. Also die 4 Hektar, was es gegeben hat quasi, plus die 3 Hektar auspflanzt. Mhm. Und bald 8 Hektar, es kommt nämlich noch 1 Hektar dazu. Mhm. Und der Hektar wird Grenache.
Oh.
Ja. Weil sie haben gesagt, sie brauchen eine mediterrane Sorte, die nochmal ein bisschen andere Würze reinbringt.
Und das macht Grenache, ja.
Das macht Grenache. Mhm. Und sie haben gesagt, sie trinken auch ganz gern Grenache aus Sardinien. Da gibt es ein paar coole Sachen, haben sie erzählt. Und auch natürlich so ein bisschen Richtung Châteauneuf du Pape, also die geilen Sachen. Eh klar, also du siehst ja schon, wie kühl das ist. Das ist nicht das fette, dicke Ding, sondern die feinen Sachen. Und aktuell sind wir dabei nicht ganz 30.000 Flaschen, was produziert.
Okay.
Also mittlerweile schon ein paar Steps gemacht. Großteils Chianti Classico, dann ein bisschen Chianti Classico Riserva hier im Glas. Das ist Riserva 21. Und das sind im Endeffekt immer nur 2 große Fässer, was da rauskommt. Das sind irgendwelche 2.000 Flaschen, was es von Riserva gibt. Also Großteil ist wirklich Chianti Classico. Und dann gibt es noch einen Giglianello. Das ist ein Cuvée aus Sangiovese, Canaiolo und Colorino, also der ursprünglich gemischte Satz. Da kannst du natürlich nicht Chianti Classico oder sonst was aufschreiben. Ergo kriegt das einfach einen eigenen Namen, Giuliano di Sopra, Giglianello. So richtig Ausbildungen oder Praktika haben die zwar nicht gemacht. Sie waren 2017 einmal für ein paar Monate auf einem Weingut in Kalifornien gemeinsam. Also das war so das einzige Richtige in Richtung Praktikum quasi.
Zum Arbeiten.
Zum Arbeiten, genau. Mhm. Der Matteo hat erzählt, er hat selber noch ein paar Lesen zusätzlich in der Toskana gemacht während dem Studium. Die Maddalena ebenfalls, aber jetzt eher so kleine Sachen. Wichtiger für sie als wie irgendwelche Praktika tatsächlich, der Austausch mit befreundeten Winzerinnen und Winzern. Sagt eh jeder, da zählt er jeder und man muss viel kosten vor andere Leute, bla bla bla. Sie haben tatsächlich einen richtigen Plan. Sie machen das jedes Jahr nach der Lese so, dass sie 3 bis 4 Wochen herumfahren. 3 bis 4 Wochen nehmen sie sich nach der Lese, wo sie zu befreundeten Winzerinnen und Winzern fahren. Nicht nur Italien, natürlich Region, da bist du eh im Austausch, haben sie erzählt.
Ja.
Aber die fahren an die Rhone, die fahren ins Burgund, also die sind wirklich unterwegs und gönnen sie wirklich diese Zeit, weil sie halt sagen, am meisten lernen sie ja durchs Verkosten, aber durchs Verkosten vor allem mit Winzerinnen und Winzern selber, haben sie halt gesagt, das ist halt für sie natürlich das Geilste, weil da kannst du voll in die Tiefe gehen und dann auch schauen, wie steht denn jetzt mein Wein, der ja in ihren Augen trotzdem noch ein junges, kleines, neues Ding ist. Wobei ich finde, dass das ein extrem geiles Ding ist. Das kann sich mit allem messen in 100%. Wirklichkeit.
100%.
Aber halt einmal zum Sehen auch, wie steht das da im Vergleich zu anderen Sachen. Und natürlich Rhône einerseits, weil es einer halt taugt, also sowohl südlich als auch nördlich. Mhm. Und halt Burgund, weil diese Pinot-Liebe ist schon sehr, sehr groß.
Okay.
Ich habe auch mit Matteo dann nochmal so ein bisschen diskutiert, was er ihm so inspiriert hat in dem Prozess, wie der Wein jetzt da steht, weil das halt eben diese Frische halt und so und doch nicht nach Toskana sofort schreit, sondern das ist halt so kühl und fein, wie du beschrieben hast.
Überhaupt nicht nach Toskana im Start. Wirklich
und,
nicht.
Genau, und er hat eben gesagt, ja, Burgund natürlich, also Pinot ist schon eine große Liebe.
Macht sehr viel Sinn.
Auch Jura insgesamt sowas, was sie halt einfach gern trinken.
Sinn.
Macht auch Sinn von dieser Feinheit, Leichtigkeit in allem und dieser Lebendigkeit auch so irgendwo drinnen.
Ja.
Und dann habe ich noch mit ihm so geredet, so ja, einzeln, ob er irgendwas nennen kann, weil ich finde das immer spannend, was fällt dir dann als erstes ein, wenn du wirklich
komplett
irgendwas sagen musst.
Ja.
Viele sagen halt, kann ich gar nicht, verstehe ich auch vollkommen, ich konnte es ja selber nicht.
Wobei, es gibt ganz oft dann trotzdem was, was einfach als erstes in den Sinn kommt. Und das ist halt aktuell dann einfach das Relevanteste.
Richtig. Ich habe auch was gekriegt.
Ja?
Er hat gemeint, extrem geflasht haben wir die alten Jahrgänge von der Domaine de Trévaillon aus der Provence. Kennst du nicht?
Das sagt man, glaube ich, gar nichts.
Kennst du nicht? Ich zeige dir nachher die Flaschen, dann sagt es da fix was.
Ja.
Das ist quasi der Sohn von einem großen Künstler gewesen. Quasi.
Domaine de Trévaillon.
Trévaillon. Da ist, ist auch so am Etikett, sind so, das schaut ein bisschen so wie Miro-Style aus von die Formen her, finde ich.
Okay.
Und so ein bisschen Farben auch drauf. Und das hin und wieder sieht man das wo. Und das ist anscheinend sehr, sehr groß. Und das ist halt gefühlt von der Stilistik her muss das in Richtung südliche Ran, aber halt das ganz kühle. Also so ein bisschen so wie Galetti vielleicht, wahrscheinlich noch ein bisschen feiner vom Gefühl her. Also ich habe es auch noch nie im Glasl gehabt. Das findet man auf Weinkarten sehr, sehr selten.
Ich bin mir sicher, dass ich es noch nie im Glasl gehabt habe. Ich weiß auch nicht. Also zeig mir nachher.
Ich zeig dir nachher das Etikett. Aber das hat er eben genannt. Also das war so, wenn du eins sagen musst, das ist das, was ihm spontan einfällt. Habe ich ganz cool gefunden. Apropos ältere Jahrgänge, der Matteo hat erzählt, sie haben beim Umbauen vom Köller dann, weil brauchst du natürlich dann schon, haben sie gefunden ein paar in Flaschen gefüllte Chianti Classicos, alte. Also es ist irgendwann halt für Hausgebrauch quasi zumindest in Flaschen gefüllt worden. Mhm. Da waren ein paar Sachen aus den 70er dabei. Und sie haben sich gedacht, geil, probieren wir das. Und das war halt geil. Hm. Was natürlich für sie auch nochmal so die Bestätigung war, oh, wir sind am richtigen Weg, da,
ja,
wir müssen wir da was machen.
Fleck da.
Mhm. Weil offensichtlich ist das schon mal richtig gut gegangen.
Yes.
Und cool. Zu einer Zeit, wo es auch noch nichts gegeben hat und wo offensichtlich das ja für Hausgebrauch gemacht worden ist und nicht, um da irgendwie international groß zu werden oder sonst was. Also das heißt, das Zeug muss schon in sich einmal gut sein. Im Weingarten arbeiten die Maddalena und der Matteo biologisch mit ein paar biodynamischen Aspekte.
Mhm.
Sie haben 2016 direkt angefangen mit der Zertifizierung für biologischen Weinbau.
Okay, also von Anfang an
klar.
Das war
von Anfang an klar, weil sie ja gesagt haben, es kann nur so funktionieren. Da kommt ja die Pflanze im Fokus, die Liebe zur Natur von Maddalena war von beiden so ein bisschen rein.
Ja.
Und das war von einer, also das war für einer sofort klar, dass das nur so gehen kann. Die Weingärten waren jetzt vorher auch nicht intensiv bearbeitet, weil das ja, da ist ja um nichts gegangen, mehr oder weniger. Gerade die letzten 15, 20 Jahre war da ja eigentlich nur, ja passt, wir machen ein bisschen was draus, aber es ist wurscht, was da rauskommt.
Mhm.
Sprich, du hast auch nicht das ganz Große, wir müssen da rausholen, was geht, sondern das hätte ein bisschen was gespritzt worden, sicher, aber halt nicht ultra durchgefahren oder irgendwie komplett bodenverdichtet oder sonst was, sondern halt halbwegs in Ordnung die ganzen Krankheiten. Der Matteo hat dann gesagt, die große Inspiration für die Arbeitsweise von Erna ist eigentlich der Wald selbst. Wer gesagt, wenn du da den einzelnen Baum ausschaust, dann ist der auch anfällig für Krankheiten, wenn du da irgendwo hinstößt.
Mhm.
Im Ökosystem Wald hilft sich das aber alles gegenseitig und gleicht sich wieder aus. Und das will er eigentlich im Weingarten auch schaffen. Macht Sinn.
Cool.
Also
ja.
Er will wirklich Ökosystem aufbauen und die Pflanzen sollen sich gegenseitig stützen. Das heißt, du hast da wirklich groß zwischen die Zäune. Er hat gesagt, ja, vor 2 Wochen haben sie das erste Mal ein bisschen gemäht. Davor ist das höher gestanden als die Weinreben selber und so. Also da wird wirklich alles Mögliche dazwischen angebaut. Da ist auch einfach immer viel gewesen. Also da ist eh immer alles gewachsen, weil halt auch ein bisschen weniger drauf geschaut worden ist,
ja.
Was in dem Fall gut ist. Und dann hast du Obstbäume, die gepflanzt werden zwischen die Weingärten auch nochmal. Also sie versuchen wirklich Biodiversität komplett in die Hetze zu drücken.
Durch. Mhm.
Genau. Und ich habe dann auch gefragt, wie es eigentlich insgesamt im Chianti Classico so ausschaut. Weil du hast halt im Kopf dann die großen Betriebe.
Ja.
Und dann bist du irgendwie bei Supertaskens und sonst was und denkst dir dann, ja, das wird sich wohl biologisch nicht ausgehen. Und ich habe eben zu wenig am Schirm, dass ich das irgendwie einordnen könnte.
Mhm.
Und er hat gesagt, nein, es ist tatsächlich so, dass über 50% der Betriebe im Chianti Classico biozertifiziert sind.
Rein von dem, wie die Region klimatisch aufgestellt ist, macht Sinn.
Ja, ja, voll. Aber trotzdem, also mit diesen großen Betrieben denkst du...
Aber hätte es am Schirm, nein.
Keine Ahnung.
Genau. Aber es macht Sinn, ja.
Plus 20 weitere in Umstellung. Also es sind eigentlich bei 70% biologisch arbeitend mittlerweile. Also cool. Echt nicht so schlecht. Ich hätte eher erwartet, dass sie mit einer Arbeitsweise da vielleicht ein bisschen die Ausreißer sind und alle anderen das eher klassisch angehen. Aber nein, also da ist wirklich einiges am Werden und da tut sich einiges. Also richtig cool. Zusätzlicher Fun Fact dazu noch. Es gibt im gesamten Chianti Classico zwei Weingärten, zwar, die keine Monopollagen sind. Ja, so habe ich auch geschaut. Also ein überraschter Blick.
Was?
Wirklich, es gibt zwei Nicht-Monopollagen, weil die Flächen halt so aufteilt sind. Weil die
Echt?
Flächen
so
alle
arg?
So arg aufteilt sind, wow. Dass du einen Weingarten hast, der gehört dir. Punkt.
Und zwar zur Gänze, egal ja. Wie groß dieser Hügel ist.
Ja.
Spannend.
Es ist so lustig, das hätte ich auch überhaupt nicht gedacht. Und er hat gesagt, nein, du hast jetzt so viel Wald immer dazwischen. Das gibt es nicht, dass da irgendwie zwei arbeiten. Es gibt zwei Lagen, er hat mir die Lagen auch genannt sogar. Also er kann auch sagen, welche zwei es da gibt.
Die wissen einfach alle auswendig im Chianti Classico.
Ja, ja, das
diese zwei komischen
jeder.
Lagen, die der Ötzi wird.
Das ist richtig gestört. So. Ja. Also ja, hab ich sehr spannend gefunden, also gar nicht am Schirm. Mhm. Biodynamische Methoden, habe ich gesagt, setzen sie auch ein bisschen ein.
Genau.
Das haben sie 2022 begonnen. Mhm. Da haben sie beim ältesten und beim jüngsten Weingarten einmal mit Kompost und Pflanzenextrakten und so ein bisschen gearbeitet.
Auch wieder cool, dass beim ältesten und beim jüngsten.
Richtig.
Mal schauen,
richtig.
Wie funktioniert das bei unterschiedlichen Rebalpen.
Genau.
Sagt man.
Sie haben auch erzählt, sie waren jetzt nicht so 100% überzeugt, dass das was bringt. Also der Matteo hat dann gleich eingegriffen und gesagt, er schon. Die Maddalena nicht so ganz. Mhm. Aber auch wieder das, also das spiegelt auch wieder ein bisschen das Verhältnis zwischen den zwei wieder, weil Matteo ist halt der vertraut. Die Maddalena will da wissenschaftlich was sie anschauen können und will da Beweise sehen.
Ja.
Und jetzt haben sie gesagt, ja passt, wir probieren das mal. Ältester Weingarten, jüngster Weingarten, schauen, ob das was bringt oder nicht. Und wenn das am Schluss alles gleich ausschaut, ist uns wurscht. Und dann haben sie auf einmal gemerkt, okay, genau bei den zwei Weingärten sind die Blätter viel grüner, viel gesünder als in den anderen Weingärten. Und 2022 war halt extrem heiß.
Ja.
Der Matteo hat gesagt, zwischen Ende Juni und Ende August hat es einfach gar nicht geregnet. Also wirklich richtig arge Trockenperioden. Mhm. Und das war dann für sie einfach der Zugang. Ja gut, wenn die Pflanzen nur durch das, dass wir da jetzt da umgestellt haben und ein bisschen mit Kompost arbeiten und ein bisschen mit Pflanzenextrakt da spritzen, auf einmal sind die so viel gesünder, dann müssen wir das überall machen. Und
natürlich, da hast du einen wissenschaftlichen Beweis, den
genau.
sie die Maddalena vielleicht gewünscht hat.
Genau, und seitdem haben sie das natürlich für alles umgesetzt und arbeiten seitdem halt mit einzelnen biodynamischen Praktiken. Also sie sagen beide, der biodynamische Ansatz bringt ihnen halt einfach noch mehr Beschäftigung mit der einzelnen Pflanze.
Ja.
Ergo genau eigentlich in die Kerbe reinschlagend, wo sie eh schon drinnen sind mit diesem totalen Fokus auf die Pflanzen selber, weil das taugt ihnen halt so schon so, macht also Sinn. Aber sie sind jetzt auch nicht die was sagen, man muss auch alles aus der Biodynamie übernehmen, sondern das sind eher halt Aspekte und
selektiv.
Die nutzen es sehr gern und fertig. Genau. Um das Ganze zu verdeutlichen, wie wichtig diese einzelne Pflanze ist und diese Beschäftigung mit der einzelnen Pflanze für sie zwar, hat der Matteo gesagt, als Beispiel kann er mal nennen, wenn die Maddalena jetzt rausfahren wird, irgendwo ein Foto macht von einem einzelnen Weinstock und ihm schickt, dann kann er da sagen, welche Lage und welche Reihe das ist. Also nur, also ich weiß nicht, ob es wirklich diesen Ansatz so viel quasi nochmal bestätigt, dass er sich mit der einzelnen Pflanze beschäftigt oder ob es einfach nur seine ultimative Freakheit nochmal in den Vordergrund bringt, quasi,
glaub,
dass er halt einfach
ein
voll drin ist.
Ja.
Ich finde es mega geil, ja, also das verstehe ich nicht
macht
falsch.
Macht das einmal bei 7 Hektar, gell?
Nur geil, bald 8. Aber er wird es auch da schaffen. Also halt so, da siehst du, wie tief der drin sein will.
Gut, ja.
Und das gleiche gilt aber für die Maddalena. Also er hat gesagt, wenn du es umdrehst und er fährt aussehen, macht das Foto, sie wird es genauso schaffen, weil, und das ist auch ganz spannend, das habe ich natürlich gefragt, wie ist die Arbeitsaufteilung, weil ihr seid so unterschiedlich, teilt sie euch das dann hart auf und sagt, ja passt, der macht das und du machst das. Er hat gesagt, na so richtige Aufteilung, da haben sie richtig schwer, dass das definieren, weil sie gesagt haben, eigentlich nicht, aber natürlich ist der Matteo mehr im Keller, er ist sicherlich auch zeitlich mehr im Weingarten,
okay.
Aber sie machen beides.
Okay.
Das Einzige, was der Matteo weniger macht, und das macht auch Sinn, ist das ganze Thema Office und irgendwie Logistik. Das macht die Maddalena, weil sie gesagt hat, ja, das ist schon gescheiter, wenn es da Struktur gibt quasi.
Ja.
Da kann man nicht einfach auf die Natur vertrauen, das funktioniert
ist es
nicht so. Du musst schon irgendwie dann die richtigen Labels ausdrucken und so. Naja. Aber sonst wirklich so sie machen beide beides und sie haben auch gesagt, das ist für sie halt wichtig, dass sie in beiden Sachen voll drinnen sind, dass die Maddalena auch voll im Weingarten drin ist und im Keller drin ist. Mhm. Und der Matteo hat gesagt, ja, es passiert halt, mach es mal, dass die Maddalena in der Früh oder auf die Nacht kommt und sagt, hey, ich war gerade noch mal im Keller, ich habe das und das gekost. Ich finde, das ist gerade total flüchtig, das funktioniert gerade gar nicht, was ist da los? Und er halt dann sagt, okay, ich habe das jetzt die ganze Woche halt nicht nur einmal gekostet, sondern 7-mal. Ich habe jetzt gerade einen ganz anderen Zugang dazu, ich finde es gar nicht so flüchtig, aber spannend, weil wenn dir das auffällt, das nicht jeden Tag kostet, sondern halt vielleicht nur einmal oder zweimal die Woche, dann müssen wir sich das nochmal anschauen. Also das triggert es oft dann gegenseitig, wenn der eine beim anderen in das, wo er vielleicht ein bisschen mehr drinnen ist, wieder eingreift. Und gleichzeitig können sie sich halt überall auch ersetzen, mehr oder weniger.
Ich glaube, dass so ein Austausch extrem wertvoll ist.
Ja, ich glaube, das hilft ihnen extrem, haben sie auch selber gesagt. Das ist halt diese Diskussion und dieser Austausch, das ist eine Stärke.
Super.
Zusätzlich haben sie dann noch zwei Mitarbeiter, eine Kollegin, die ihnen bei Tastings und im Office hilft, und einen Kollegen für den Weingarten, der ist gerade ganz neu da. Also 4 Leute sind es insgesamt für die 7 bzw. 8 Hektar plus 9 Hektar Olivenbaum. Und dann halt noch das ganze Waldzeug rundherum.
Das heißt, sie haben das alles auch wirklich selber übernommen? Ja. Alles, was irgendwie Wald ist und alles, was Oliven,
ja.
Baum, inklusive Ernte und inklusive
es gibt,
Pressen.
Richtig, es gibt Olivenöl. Es ist richtig geil. Es ist richtig geiles Olivenöl.
Ich habe nicht gewusst, dass es Olivenöl von einer gibt.
Ja, gibt es. Kann ich dann nachher auch kosten lassen.
Ja.
Das ist richtig leibend.
Die Antwort ist
wirklich
ja.
Gut. Und jetzt kommen wir endlich einmal zum Wein selbst. Ich habe schon vorher aufgelöst. Das ist die Reserva 21. Ganz richtig, Vignetta Branca, also das ist der Weingarten dazu.
Vignetta Branca, okay.
Es sind knapp 0,7 Hektar und die Sangiovese-Reben sind 1972 gepflanzt. Das heißt, das sind quasi die ältesten Reben, die wir haben. Das ist dieser älteste Weingarten, der seit 22 dann auch biodynamisch begonnen wurde zu bearbeiten. Ein bisschen Canaiolo, habe ich gesagt, steht noch drinnen, also da ist ein bisschen Anteil drauf. Wir stehen da auf recht sandigem Muschelkalk. Also 50% Sand und dann drunter aber schnell purer Kalk. Also auch das
macht 100% Sinn.
Sehr gut erspürt. Also noch so 80 cm ist da quasi Ende Gelände, da geht gar nichts mehr. Erstmals einzeln ausgebaut haben sie den Wein dann 2019. Da ist nämlich der Großteil der Beeren von Rehen abgefressen worden.
Oh no.
Also es ist fast alles weg gewesen und sie haben dann nicht recht gewusst, was sie damit tun sollen. Es sind halt schon geile Sangiovese-Klone, es ist sehr klarbeerig. Und eher länglich, die gesamten Trauben quasi. Du hast bei Sangiovese oft das Ding, dass das eher so ein fetteres, runderes drum wird.
Ja.
Und das ist eher so ein bisschen in dieses Zapfenartige wie Pinot vom Klon her.
Interesting.
Und natürlich leiwander für alle möglichen Krankheiten, bleibt kleiner, bäriger, ja. Nimmt nicht so viel Wasser auf. Ja, halt einfach die Klone, was du haben willst. Und an einem Sonntag haben sie dann gesagt, na weißt du was, das ist eigentlich gerade richtig geil reif. Wir holen das jetzt einfach rein, weil das bringt nichts. Jetzt haben sie aber gesagt, ja, irgendwie jetzt da noch Rebler auftragen oder sonst was, da haben sie schon Rebler gehabt.
Okay.
das bringt eigentlich nichts, weil ich meine, das sind jetzt irgendwie halt 400 Kilo oder so gewesen.
Okay.
Also es war wirklich ein sehr kleiner Teil damals. Ja, wurscht, machen wir da einfach ganz Traube und fertig. Und haben das halt einfach in zwei Tonneaus geschmissen quasi. Die haben es dann luftdicht verschlossen für 5 bis 6 Tage, also quasi so ein bisschen Maceration Carbonic am Anfang. Ja. Was natürlich auch Sinn macht für diese ganze Frische, die wir da drinnen haben.
Yes.
Und dann haben sie halt noch diese 5-6 Tage so ein bisschen Pigage gemacht und so ein bisschen überpumpt, aber ganz, ganz sanft. Und das hat so gut funktioniert, dass das seitdem immer so machen. Also sie nehmen das immer rein, spülen immer mit ein bisschen Carbonic am Anfang. Und dann gärt das eigentlich für 25 bis 30 Tage.
Und immer Ganztraube?
Ganztraube, nur Freerun-Juice wird verwendet, nichts gepresst und dann kommt der Freerun-Juice quasi wieder in Tonneaus. Es kommt nochmal ein bisschen was von der Hefe quasi von den Ablagerungen zurück dazu,
okay.
Damit es nochmal ein bisschen weiter auf der Hefe lagern kann quasi, damit ich nicht nur den Soft habe. Dann kommt das Ganze nach 6 Monate dann ins 1500 Liter Fassel.
Ja.
Bleibt dort wiederum ein Jahr und kommt dann nach 18 Monaten auf die Flaschen. Kriegt dann nochmal ein Jahr Flaschenreife. Einfach, weil es einer taugt. Du musst Chianti Classico Reserva natürlich zu einem gewissen Grad reifen. Das sind 24 Monate im Normalfall. Bei einer sind das knapp 30 Monate, wo das dann wirklich am Markt kommt. Gern auch nochmal ein bisschen länger. Zu kaufen gibt es diese Weine von Maddalena und Matteo beim lieben Maxi Zankl.
Genau, und von da kenne ich es halt.
Zankls Weine hat das richtig.
Ich glaube, ich habe sogar welche daheim.
Ah, sehr,
ich glaube, ich habe
die
irgendwann einmal mitbestellt, weil
sehr
ich mir gedacht habe, Der Maxi, der weiß schon,
der was weiß schon, was Gutes.
Ich bestelle es einmal mit, aber ich glaube, ich habe es einfach unten liegen. Ich glaube, ich habe zwei. Hm? Ich weiß halt nicht, ich schaue noch.
Sehr gut. Da kannst du eh nichts falsch machen. Also ja, das ist schon alles geil.
Auf Basis dieses Weins, ich freue mich jetzt darüber, dass ich das irgendwann mal bestellt habe. Top.
Mir ist es empfohlen worden vom lieben Clemens, der gesagt hat, hey, ich habe gerade Reserve 21 da aufgerissen.
Cool.
Und das steht gerade so gut da, unbedingt nehmen, weil das ist gerade jetzt so
wir lieben es
am ersten Peak.
Wenn es einfach Momenteindrücke gibt und ihr sagt, ich habe das gerade im Glasl, es ist so gut, bitte hol dir das, ich liebe es sehr.
Habe ich auch sehr, sehr gut gefunden. Kosten wird das Ganze 59 Euro die Reserve, also das ist natürlich der größte Wein und 2000 Flaschen, also das muss schon ein bisschen was kosten. Jetzt darfst du deine Bewertung noch nennen, bevor ich dann noch ein bisschen was über die Zukunft der Fattoria Giuliano di Sopra
erzähle. 9,6, ich finde es geil, ich will mehr davon haben.
Ja, ich bin sogar bei einer 9,7, weil ich will das komplett saufen. Das
absolut
ist einfach
genial.
Nur Leibwand.
Ich gebe da gerne die 9,7, aber es wird richtig, richtig gut.
Ja, ist mega geil. Einfach zum Einlegen.
100%.
Schön.
Und trotz der Maschinenstruktur. Und trotzdem eine schöne Säure.
Ja,
also nicht trotzdem. Und, halt so und dazu eine schöne Säure. Also
eine Rustikalität dazu, die da halt einfach nochmal dieses Extra gibt. Das ist halt dazu, trotzdem nicht uniform in irgendeiner Weise. Und dann hast du halt dieses Spül aus, es ist schon ein bisschen wärmer und diese Saftigkeit und trotzdem ist es kühl und trotzdem ist es so frisch. Hm. Herrlich.
Wirklich, wirklich, wirklich schön gemacht der Wein. Richtig geil.
Die Weine gibt es natürlich nicht nur in Österreich, aber ich habe keinen sinnvollen Händler gefunden in Deutschland, der was das aktuell hat.
Freunde, bestürze euch einfach bei Maxi Zankl. Ich habe noch nie schnellere Lieferungen erhalten von einem Weinhändler als bei Zankls Weine.
Völlig korrekt.
Das passiert irgendwie gefühlt, fieren sie es einfach mit dem Auto von Salzburg her und dann ist es in deinem Postkastel. Es ist richtig arg.
Funktioniert sehr gut. Ich habe nämlich auch ein bisschen Druck machen müssen, weil wir schon ein bisschen eng waren mit dem, wann können wir die Folge aufnehmen und wann kommt der Wein. Und nachdem ich dann das Gespräch schon gehabt habe mit Matteo und Madalena, habe ich mir nochmal ein bisschen pushen müssen. Ich habe freitags quasi nochmal gepusht, dass ich bitte meine Lieferung schneller brauche als wie normal.
Aber es passiert normal genauso schnell.
Es war am Montag da.
Ja, eben. Das ist aber wirklich, also wie schon gesagt, ich habe glaube ich nie irgendwas irgendwo schneller gekriegt als Zankls Weine. Das passiert einfach, wie schon gesagt, gefühlt führen sie es direkt zu dir.
Naja, ist schon gut. Wie gesagt, das gibt es auf jeden Fall überall auf der Welt, also es ist 70% im Export von dem Zeug, 30% bleibt in Italien, viel nach Österreich, egal, weil es ist halt gutes Zeug und so viel gibt es ja dann am Schluss auch wieder nicht. Es gibt auch einiges in Skandinavien, USA, Korea, Australien, sind wahrscheinlich trotzdem ein bisschen die größeren Märkte als Österreich, aber wir hoffen, dass viel zu uns kommt. Deutschland, wie gesagt, habe ich noch nichts gefunden, falls da irgendwas gibt, sagt es gern Bescheid, dann markieren wir das natürlich auch noch, aber sonst, wie gesagt, Maxi bestellen, liefert er gut nach Deutschland, da ist er gut
sicher
unterwegs.
Sitzt in Salzburg, das geht schon aus.
Richtig. Jetzt schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Matteo und Madalena haben erzählt, dass der nächste Schritt für sie ist, dass das Thema Biodynamie noch intensiver wird. Also das, da wollen sie noch ein bisschen tiefer rein, auch in dieses Thema Kreislaufwirtschaft. Also es soll Tiere geben. Aktuell sind es unter Anführungszeichen nur Hühner und Bienen. Die sind schon unterwegs, Berner, weil es sollen auch noch Schafe oder vielleicht sogar Kühe kommen innerhalb der nächsten 2 Jahre. Also da gibt es einen richtigen Plan.
Ja.
Ganz wichtig für sie, deswegen dann nochmal der Hinweis von ganz am Anfang, dieses Selektieren der Sangiovese-Klone, weil es einfach nicht viel gutes Material von Sangiovese gibt.
Ja, und umso cooler, wenn sie es haben, ich meine.
Sie haben es. Jetzt da ist natürlich das Außerselektieren aus den alten Weingärten, Selektion Massal steht voll im Mittelpunkt, Berner, weil du willst halt diese geilen Klone langfristig erhalten.
Klar.
Sie haben auch gesagt, dass die Weingärten ein bisschen wachsen dürfen. Also der Sweet Spot wäre irgendwo so auf 12 Hektar. Also 12, doch nochmal 4 Hektar dazu in den nächsten Jahren. Kein Stress natürlich, aber halt so, wie es passt und wann es Sinn macht und wann sie auch merken, sie können eigentlich noch mehr verkaufen, als wie das, was sie gerade verkaufen. Also
weißt du, wie es
Step
ist,
Step.
Wie leicht oder schwer man dort in ihrer Gegend Weingärten kriegt?
Nein, für sie gar nicht schwer, weil sie haben ja die 32 Hektar Fläche.
Ah, sie wandeln einfach Wald in.
Sie wandeln Wald oder wandeln Olivenbäume oder wandeln Freifläche, wo jetzt nicht so viel Wald draufsteht, in Weingärten um. Ja, ja.
Und da gibt es keine Widmungsproblematik in irgendeiner Form?
Da hätte ich jetzt nichts gehört von ihnen. Also sie haben das so erzählt, als wäre das so eine relativ einfache Sache.
Na gut.
Weiß ich nicht, aber grundsätzlich, da geht es um die Eigenflächen, die einfach bepflanzen quasi und die verändern. Ich glaube, wenn das landwirtschaftliche Fläche ist, müsste das schon halbwegs gehen.
Es ist im Normalfall Unterscheidung zwischen Forst und Landwirtschaft.
Ja, in Italien.
Aber ich kenne mich in Italien nicht aus, deswegen also, frage ich.
Ich glaube, sind die wirklich so genau wie wir?
I do not know.
Kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, ich meine, fairerweise, sie haben Chianti-Klassiker und rundum um Chianti gemacht. Also,
ja, okay.
Ich glaube, es ist wurscht. Jedenfalls auf die 12 Hektar würden sie gerne rauf. Und insgesamt so auf diese 50.000 Flaschen, haben sie gesagt. Das wäre so die Produktion, wo sie sich vorstellen können, wo sie trotzdem selber noch überall komplett die Hand drauf haben und das selber noch durchziehen können. Und gleichzeitig aber mengenmäßig was machen, wo sie halt sagen, da können wir wirklich weltweit in die richtig geilen Restaurants präsent sein. Und das ist halt schon so ein bisschen das Ziel. Also sie wollen schon haben, dass man das als geilen Wein wahrnimmt. Ja gut, also dann mal aber halt überall und ein bisschen in dieser Bubble von Leuten, die halt gern so geiles Zeug trinken, richtig fliegt. Und da braucht es natürlich auch ein bisschen eine Flaschenanzahl. Weil das kannst halt mit nur 3 Hektar.
Das ist schwerer.
Bist halt Unicorn und passt schon, aber das wollen sie ja nicht, sondern sie wollen ja was machen, was wirklich ertrunken wird. Und ein ganz großer Punkt kommt natürlich mit dieser Historie und diesen Gebäuden immer dazu, das ständige Restaurieren. Also das ist halt, ist natürlich dieses Erneuern der Struktur und immer wieder schauen, dass das halbwegs intakt bleibt.
Es hört da nicht auf.
Genau, es hört nicht auf, das wird immer so sein. Die Gebäude sind eben aus 1300. Der letzte große Umbau war dann im 18. Jahrhundert. Das heißt, du hast da wirklich alles, eure Struktur und da musst du halt ständig dahinter sein.
Ja.
Ja, und damit sind wir am Ende meiner kleinen Geschichte und Geschichtsstunde zur Fattoria Giuliano di Sopra und dem Weingut von Maddalena und Matteo. Das wir übrigens unbedingt mal besuchen müssen. Habe ich da auch stehen und ich bin immer noch der Meinung, dass wir das unbedingt sogar sehr bald tun sollten.
Weißt du, also, da bin ich sofort dabei. Also meine letzte Reise runter Richtung Florenz und Siena ist jetzt sicher schon 3 Jahre her, vielleicht sogar 4. Das ist zu lang eigentlich.
Ja, bei mir ist das ein ganz blinder Fleck. Ich muss da dringend hin.
Ja, dann machen wir das doch. Ich finde, das ist eine gute Idee.
Ja,
guter Schlusspunkt. Deiner Folge.
Ja,
top. Danke für den Wein. Große Freude. Ich werde jetzt nachher gleich nachschauen, was ich mir bestellt habe. Ich glaube, es sind 2 Flaschen gewesen. Ich werde prüfen, was es genau ist und
freue mich jetzt schon
drauf. Nachbestellen. Das wird auf jeden Fall direkt nachbestellt. Auch wenn ich nur 1 Flaschen davon oder wenn ich schon 1 Flaschen davon habe, da braucht man mehr davon. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt durchaus nur ein paar Jahre hält und dass es diese Saftigkeit beibehält. Deswegen richtig guter Stoff. Danke Michi und danke euch fürs Zuhören. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nennen uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.